Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Juli-Ausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und in dieser Ausgabe unseres Fahrradpodcasts sind wir mal wieder unter uns. Christian ist auf dem Weg nach Manchester, Jens hat bei der Tour de France vorbeigeschaut, Christiane ist in der Werkstatt und ich stehe hier allein im Studio und ich bin ja doch nicht allein. Wir haben in der vergangenen Ausgabe von unserem Antritt-Treffen im Juni berichtet und ich habe jetzt etwas klarer vor Augen, wer da eigentlich am anderen Ende des Mikrofonkabels diesen Fahrrad-Podcast hört. Und ich habe diesen Eindruck auch nicht nur wegen unseres Treffens und der Menschen, die da gewesen sind, sondern auch wegen all der Menschen, die uns unterstützen und die in der vergangenen Woche als Unterstützer bei uns aufgesprungen sind. Wir finden das großartig, es hilft uns immens und darum geht hier unser Dank raus an Helmut, René, Tobias, Sven, Dietmar, Moses, Björn und Henning und auf jeden Fall auch an Jochen und Mikio, denn die beiden sind schon Unterstützer gewesen, sie haben aber aufgestockt und die Gruppe gewechselt. Sie sind nach vorn im Peloton gesprintet, denn man kann uns auf Steady im Gruppetto für 3 Euro im Monat, im Hauptfeld für 5,50 Euro im Monat und in der Ausreißergruppe für 10 Euro im Monat unterstützen. Und wir können sagen, alle Gruppen wachsen an. Vielen herzlichen Dank dafür und diese Planungssicherheit, die damit für uns verbunden ist. Wir haben viele Ideen, wie wir diesen Podcast mit euch weiterentwickeln können und wollen und ihr macht es möglich. Ich möchte mich und uns an dieser Stelle aber auch kurz erklären oder entschuldigen bei den Menschen, die uns neben Steady und Apple Podcasts unterstützen. Also zum Beispiel per Dauerauftrag oder mit regelmäßigen PayPal-Spenden an Detektor FM. Wir finden das total gut und danken euch sehr dafür. Es ist uns aber aus technischen Gründen leider nicht möglich, euch zu Aktionen wie dem Antritt-Treffen einzuladen. Denn auf Steady und Apple Podcasts können wir euch so wie in diesem Frühjahr extra Audiodateien zur Verfügung stellen mit Veranstaltungsdetails und anderem. Wir haben über Steady auch weitere Kontaktdaten. Unterstützung per Überweisung oder PayPal können wir aus verschiedenen Gründen schwer zuordnen. Und darum möchte ich hier sagen, dass wir euch auf jeden Fall sehr dafür danken, namentlich unserem Hörer Olaf und euch andererseits sagen, wenn es für euch möglich ist, wechselt doch gern zu Steady. Da erreichen wir uns gegenseitig am besten und ihr bekommt auch klassische Post von uns. Steady sitzt in Berlin, ist einfach zu handeln und auch in Sachen Datenschutz sicher. Wenn ihr mögt und könnt, kommt gern dort mit dazu.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Nun ist dies die zweite Juli-Ausgabe dieses Podcasts und ich bin ziemlich gut gelaunt, denn ich schwinge mich gerade auf den Tour-Modus ein, der für mich bedeutet, sobald es geht, den Livestream der Tour de France anschalten, den nebenbei laufen lassen oder später am frühen Abend nachschauen und dann, wenn es geht, nach dem Zieleinlauf auf dem Bildschirm selbst aufs Rad. Das lässt sich auch kombinieren mit kurzen Schwimmeinheiten in einem der umliegenden Seen und manchmal komme ich dann in der Dämmerung oder sogar der Dunkelheit zurück und denke mir, jetzt ist wirklich Sommer. Für mich kann ein Sommer eigentlich nicht ohne Rennrad stattfinden. Und wenn ich Rennrad sage, dann haben wir wahrscheinlich alle ein bestimmtes Bild vor Augen, das sich bei uns im Einzelnen unterscheiden wird, das aber auch Gemeinsamkeiten hat. Und in dieser Ausgabe dieses Fahrradpodcasts geht es darum, wie dieses gemeinsame Bild eines Rennrades entsteht, wer es mitprägt und wie und warum es sich auch manchmal wandelt. Ich mach's kurz. Der Weltradsportverband UCI hat neue Regeln für Rennräder in Wettkämpfen angekündigt und ich habe noch vor der Tour de France mit Jens, unserem Technikfreund vom Rennradmagazin Tour, ausgiebig über diese Änderungen gesprochen. Das ist alles Teil einer voraussichtlich niemals endenden Huldigung eines faszinierenden Gegenstands und Sportgeräts. Und ohne diesen Gegenstand kann ich mir weder einen Sommer noch ein Trainingslager im französischen Februar vorstellen. Und darum müssen wir auch darüber sprechen, wie sich dieser Gegenstand wandelt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Ein Rennrad ist ein Fahrrad, das bei Straßenrennen eingesetzt werden kann. Und es hat üblicherweise einen sogenannten Rennlenker. Aber streng genommen reicht das noch nicht, denn um in Rennen eingesetzt werden zu können, muss das Rennrad auch bestimmte technische Vorgaben erfüllen. Der Weltradsportverband UCI hat Regeln dafür, welche technischen Eigenschaften das betrifft. Und aktuell ist viel Aufregung in der Radsportwelt, denn diese Regeln sollen geändert werden. Manche zum 01.01.2026, eine andere wird schon im August 2025 mal ein bisschen ausprobiert. Und Radsport und Technik, ihr ahnt es, das ist ein Thema für unseren Technikfreund Jens Klötzer. Denn der ist auch Technikchef beim Rennradmagazin Tour und wieder im Studio. Wir sprechen über Übersetzungen, Lenker- und Gabelbreiten, Felgenhöhen und Helme. Und ich sage erstmal willkommen im Studio. Hallo Jens.
Hallo Gerolf.
Jens, warum reguliert die UCI das Rennrad in seinen technischen Eigenschaften?
Generell oder aktuell?
Na so generell. Was bilden die sich ein? Warum machen die das?
Ja, die machen das, um beim Radsport den Fahrer, den sportlichen Charakter des Fahrers immer noch in den Vordergrund zu stellen. Ja, dass es nicht zu einer Materialschlacht ausartet, wo der gewinnt, der das beste Fahrrad hat, sondern das ist dann entsprechenden Regularien unterworfen, damit sozusagen materielle Chancengleichheit besteht. Dass die nicht besteht, das wissen wir auch. Da gibt es schon Unterschiede, aber der Sportler soll halt immer noch, oder die sportliche Leistung des Fahrers soll im Vordergrund stehen, und das ist im wesentlichen Sinn und Zweck dieser Regulierung. Und außerdem hat es auch noch Sicherheitsaspekte, auf die kommen wir dann, glaube ich, im konkreten Fall noch zu sprechen.
Ja, ich merke mir das schon mal mit der Chancengleichheit. Das ist ein guter Punkt. Den können wir ja später nochmal diese Karteikarte hier hervorziehen. Die UCI, wir haben es schon gesagt, hat jetzt wieder neue Regeln festgelegt. Ungefähr Mitte des Jahres sind wir. Die meisten dieser Regeln sollen ab 1.1. gelten, also ungefähr in einem halben Jahr. Wie überrascht bist du, dass sie das jetzt gemacht haben, und wie überrascht bist du von diesen Daten, die da drin stecken? Also Daten jetzt zeitmäßig gesprochen, ne?
Ja, überrascht ist man schon, aber das ist man immer so. Die UCI kündigt sowas in aller Regel nicht an, dass so Regeländerungen kommen. Es gibt eine gewisse Vorlaufzeit jetzt von einem halben Jahr. Die kann man kurz finden, aber es gibt immerhin eine, wo man sich drauf einrichten kann und die ja für alle, glaube ich, zumindest mal realistisch ist. Die Regeln, die da, oder die Regeländerungen, die da drin stehen, sind im Detail, ja, Details sind überraschend, muss ich sagen, ja. So grundsätzlich von der Herangehensweise, was die so verändern sollen, überrascht es mich nicht. Das ist immer so eine Sicherheitsargumentation, die die UCI liefert, oder eben irgendwie so Chancengleichheit und Verhindern von, ich sag mal, mehr oder weniger absurden technischen Entwicklungen. Das steckt meistens hinter solchen Regelungen.
Okay, wir sprechen gleich die einzelnen Beispiele durch. Gibt es aber etwas, was alle irgendwie miteinander vereint? Also du hast vorhin gesagt, es gibt die zwei wichtigen Aspekte, Chancengleichheit und Sicherheit. Worum geht es hier in dem Fall?
In den meisten Fällen tatsächlich, oder in allen Fällen, um Sicherheit, um Fahrersicherheit. Das ist, ohne dass sie es benannt haben, eines der Hauptargumente der UCI, oder so indirekt benannt ist es, weil kommuniziert worden ist, dass die Regeln in Zusammenarbeit mit der Kommission SAFER entstanden sind. Das ist eine Kommission, die sich um die Sicherheit der Fahrer kümmert. Eigentlich dafür gegründet, um jetzt so Rennveranstaltungen sicherer zu machen. Also da ging es im Wesentlichen um so Dinge wie Streckenführung oder Streckenabsicherung. Das ist jetzt das erste Mal, dass sich diese Institution so in die Fahrertechnik einmischt. Aber das, ja, das ist die Argumentation, oder das ist der Kooperationspartner der UCI, aus denen diese Regeln entstanden sind.
Ja, und auch da in der Formulierung, die du eben benutzt hast, steckt vielleicht schon was für später drin. Auch das habe ich mir auf eine kleine Karteikarte geschrieben. Ich verrate noch nicht, was es ist. Gehen wir es einfach mal durch, diese neuen Regelungen, die da jetzt so viel diskutiert werden. Also erstens, die Felgenhöhe soll auf 65 mm begrenzt werden. Was bedeutet das technisch, und was hat das mit Sicherheit zu tun?
Das hat insofern was mit Sicherheit zu tun, als dass hohe Felgen seitenwindanfällig sind. Das ist sicher der Hauptgrund dafür. Klar, hohe Felgen sind einmal aerodynamisch zwar schneller, aber sie bieten eben auch eine große Angriffsfläche. Und dadurch kann es schon passieren, das merkt man auch, wenn man so eine hohe Felge mal fährt, im Wind oder bei böigem Seitenwind, dass da schon der Lenker wackelt und man den schon festhalten muss. Das ist, um es jetzt gleich mal irgendwie zu bewerten, fürs Fahrerfeld weniger ein Problem, weil diese Felgen in der Regel kaum gefahren worden sind oder eigentlich fast nie. Ausnahmen sind Zeitfahren, flache Zeitfahren, wo jetzt wenig Windbedingungen sind. Da kommt sowas schon mal zum Einsatz, aber da sind sie auch explizit noch erlaubt. Also sie sind nur bei Massenstarts verboten, wenn jetzt auf so einer normalen Etappe im Feld gefahren wird. Da dürfen solche Felgen nicht mehr gefahren werden.
Ja, wobei es schon einige Modelle gibt, die auch gefahren worden sind. Also von Envy gibt es solche Felgen und von Zip. Die kann man jetzt nicht mehr nutzen. Und kennst du Beispiele, in denen diese Felgenhöhe zu einem Problem, zu einem Sturz geführt hat?
Nee, ganz konkret nicht. Wo es jetzt wirklich auch so kommuniziert wurde, das war dran schuld. Das lässt sich, glaube ich, auch im Nachhinein immer schwer sagen. Ne? Fakt ist, das hat einen Einfluss. Es hat auch einen Einfluss auf die Fahrsicherheit. Ein Fahrrad fährt nicht mehr so stabil, wenn es so eine große seitliche Angriffsfläche für den Wind hat. Ob jetzt mal ein Fahrer gestürzt ist, weil ihm eine Windböe ins Vorderrad gefahren ist oder weil es ein anderer Fahrfehler war, das lässt sich ja oft im Nachhinein nicht beurteilen. Aber ja, das ist, glaube ich, eine Regel, mit der die meisten leben können. Das sind, wie gesagt, Ausnahmen, wo solche Felgen überhaupt mal gefahren worden sind und ist jetzt keine große Einschränkung für die Fahrer.
Okay, dann kommen wir zu einem sehr viel diskutierten Punkt, der garantiert für einige Einschränkungen mit sich bringt. Die Lenkerbreite soll reguliert werden. Ab 01.01.2026, beziehungsweise sie ist schon immer reguliert, aber es wird dort jetzt nachgeschärft und wirklich nachgeschärft. Also ein Lenker, ein Rennlenker darf jetzt von außen nach außen gemessen Minimum nur 40 cm breit sein. Und das gilt nicht nur für einen bestimmten Teil des Lenkers, also zum Beispiel in den Drops, wie man so sagt, dass die Lenkerenden 40 cm entfernt sind und dann der Lenker mit dem sogenannten Flare, sozusagen mit schrägen Seiten, oben enger wird. Nein, es gilt auch oben, wo die Hebel montiert sind. Also am Ende muss der Lenker quasi senkrechte Seiten haben oder ist halt noch breiter. Und auch der Abstand zwischen den Hebeln, zwischen den Bremsschalthebeln ist auf 32 cm limitiert. Auch das ist relativ breit. Wie schätzt du das ein? Was hältst du von dieser Regel?
Ja, da gucke ich ein bisschen zwiespältig drauf, sage ich mal. Also erstmal ist das eine Regel, die jetzt von Außenstehenden erstmal schwer zu verstehen ist. Warum? Ja, ich habe zumindest eine Argumentation, die für mich naheliegend ist und die ich auch nachvollziehen kann. Also jemand, der schon mal Radrennen im Feld gefahren ist oder wenn man sich diese Onboard-Videos anguckt, die bei so einem Rennen entstehen, dann weiß man, dass das dort sehr, sehr eng zugeht und vor allen Dingen nicht berührungsfrei. Also die Fahrer berühren sich ständig, sie stützen sich mit ihren Schultern aneinander ab und auch wenn es die UCI jetzt so nicht kommuniziert hat, aber wenn es einen Sicherheitsaspekt geben soll, dann kann das der sein, dass man keine abstehenden Teile haben will vom Fahrrad. Ja, also so eine Schulter irgendwie, da kann der Fahrer ausweichen, man stützt sich aneinander ab, aber man will wahrscheinlich verhindern, dass sich irgendwo so ein Lenkerende einfädelt. Wenn man jetzt oben an den Bremshebeln fährt und die Lenkerenden stehen dann noch 3-4 Zentimeter weiter nach links und rechts ab, dass die sich irgendwo in dem fremden Fahrrad einfädeln, ja, dass dein Griffkörper dazwischen rutscht oder sowas und es dann zum Sturz kommt. Das ist meine Vermutung, dass man damit verhindern will. Das finde ich zum nächsten Mal nachvollziehbar. Etwas ungeschickt, und das ist, glaube ich, auch die größte Kritik daran, finde ich, das unabhängig von der Körperstatur zu machen. Also so eine Lenkerbreite hat ja einen physiologischen Aspekt, ja. Das ist so ein Bike-Fitting-Ding, das muss zum Fahrer passen oder zur Fahrerin passen. Und jetzt hat ein Sprinter mit einer massiven Statur und breiten Schultern, der kann immer noch von einem relativ schmalen Lenker profitieren. Wenn der außen 40 cm hat, ist es vergleichsweise schmal für einen großgewachsenen Mann. Aber eine kleingewachsene Frau mit schmalen Schultern, da kann das zu breit sein. Es gibt Menschen, die fahren in der Regel schmalere Lenker. Und das ist auch die wesentliche Kritik daran, dass solche Leute dann halt gezwungen werden, breitere Lenker zu fahren, was erwiesenermaßen zu Problemen führen kann. Ja, verspannte Schultern, Nackenschmerzen, taube Hände, sowas.
Ja, zumal ich die Argumentation zu sagen, ich will für Sicherheit sorgen und es soll nichts abstehen, dann daraufhin alles breiter zu machen, die finde ich nicht unbedingt nachvollziehbar. Und ich versuche mir auch dieses Einfädeln, was du genannt hast, vorzustellen. Ein Lenkerende, was sich einfädelt, das würde ja, also klar, ne, so ein Sprint und so ein Fahren im Feld ist ein sehr chaotisches Ereignis, aber das müsste ja bedeuten, dass von hinten etwas kommt, sich über dieses Lenkerende drüber schiebt und dann da irgendwie einfädelt.
Ja, oder zumindest dazwischen, zwischen Steuerrohr und Lenkerende zumindest. Ne? Und
Ja, aber da sorge ich ja eigentlich für größeres Potenzial dafür, dass das passiert, wenn ich den Lenker verbreitere. Also wir haben es ja nicht mit einer Regelung zu tun, die sagt, achtet bitte darauf, dass da nicht zu viel absteht, sondern die eigentlich sagt, ihr seid zu schmal.
Ja, ich glaube, die Idee dahinter ist, dass die Schultern und die Oberarme des Fahrers der breiteste Teil sind, dass dort die Berührungen stattfinden. Und dadurch eben verhindert wird, dass so mechanische Teile oder fest starre Teile kollidieren und sich irgendwie verhaken können.
Zwei Sachen interessieren mich dabei. Das eine ist, du hast es schon genannt, also vorhin auf den einen Notizzettel habe ich mir geschrieben, ne, du hast gesagt, es geht um die Sicherheit der Fahrer. Jetzt hast du es eben erwähnt, gerade für Frauen, die ja im Durchschnitt eine kleinere oder eine schmalere Statur haben, ist das ein besonders großes Problem. Man kann es mal beispielhaft sagen, beim Team Bismarck-Liese-Bike, also bei den Frauen, die da fahren, wären laut Aussage des Teams 14 von 18 Fahrerinnen davon betroffen. Die müssten einen breiteren Lenker fahren, als die jetzt fahren. Da liegt ja die Vermutung nahe, diese Entscheidung wurde eventuell nicht mit den Frauenteams im Kopf getroffen oder man hat sich da nicht ausreichend informiert oder man hat Informationen, die man dazu hatte, vielleicht nicht so ernst genommen. Das ist ja schon signifikant, oder? Also 14 von 18, das ist, lass mich kurz rechnen, das ist ungefähr 3/4 des Teams. Das ist eine ganze Menge.
Ja, ja, absolut. Und deswegen gibt es auch einen ziemlichen Sturm so dagegen, dass diese Entscheidung so gefallen ist. Ich halte es für gut möglich, dass darauf noch reagiert wird. Also sowas gab es in der Vergangenheit öfter, dass solche Regeln dann irgendwie als unpraktikabel sich herausgestellt haben oder dass es so eben so Ausnahmegenehmigungen gibt, die man sich dann einholen muss. Ja, sowas gibt es bei Zeitfahrrädern auch für besonders kleine Fahrer bzw. Fahrerinnen. Die dürfen andere Geometrien fahren, als es vom Regelwerk vorgegeben ist, wenn die körperlichen Voraussetzungen entsprechend sind. Ja, dann müssen die vermessen werden und so. Ich glaube, dass die UCI da sich schon irgendwie versucht hat, Gedanken darüber zu machen und dann aber auch irgendwie eine praktikable Lösung finden muss, weil jetzt jeden Fahrer sozusagen nach Körperstatur die Lenkerbreite zu bestimmen, ist logistisch auch ein Irrsinn. Ja, man müsste dann irgendwie jeden vermessen und dann sagen, du darfst das und das fahren, sondern dass man dann möglicherweise irgendwie einen Weg gesucht hat, das Gros fällt darunter und die wenigen Prozente, die dann irgendwie davon abweichen und was deutlich Schmaleres fahren müssen aus gesundheitlichen Gründen, die werden dann vielleicht per Ausnahmegenehmigung behandelt. Das ist möglich, ich weiß es nicht, soweit ist das mit dieser Regel noch nicht.
Ja, fände ich aber eine schwierige Argumentation, weil wenn man jetzt sagt, das sind gesundheitliche Gründe, also das sind ja einfach körperliche Gründe, so wie ein Körper halt gegeben ist. Und wenn man dann sagt, man regelt sowas über Ausnahmegenehmigungen und gleichzeitig bedeutet, dass das 3/4 der Fahrerinnen eines Teams eine Ausnahme beantragen müssen und warten müssen, ob sie ihnen genehmigt wird, sagt das ja schon was darüber aus, wo eigentlich der Fokus liegt.
Ja,
und
ja, ja.
Man könnte ja zum Beispiel, wenn man das unbedingt meint, man hat da einen Faktor, könnte man das ja auch zum Beispiel über eine Rechnung mit der Körpergröße zum Beispiel regeln, dass man irgendeinen Faktor findet und sagt, okay, so und so prozentual darf die Lenkerbreite sich entwickeln. Mhm. Aber wir haben das ja auch schon an anderen Stellen in der Fahrradwelt, dass eigentlich die meisten Räder, wir haben es hier glaube ich auch schon mal thematisiert, um den 1,80 großen Mann oder 1,83 großen Mann oder so herum konstruiert sind.
Klar.
Das geht ja eigentlich in die gleiche Richtung.
Total. Das macht voll so den Eindruck, weil man kennt so aus dem Männerfahrerfeld, da gibt es diese, ne, irgendwie 38 Zentimeter Lenker, sind dort schon relativ selten. Ja, sie werden gefahren von schmalen und kleinen Fahrern oder welche, die damit klarkommen und viel Wert auf Aerodynamik legen. Aber die Regel sind so eher so 38 bis 40 Zentimeter. Und das die Frauen davon massiv betroffen sind oder viel stärker betroffen sind, das liegt natürlich auf der Hand, weil sie ja körperlich kleiner und schmaler gebaut sind und in der Regel noch schmalere Lenker fahren.
Ja, ich würde es nicht mal nur zu einer Männer-Frauen-Geschichte machen, weil es geht ja am Ende einfach um Körpergröße, Schulterbreite. Ja. Und gibt ja auch genug Männer, die kleiner sind als dieser prototypische 1,80-Fahrer. Aber mein Eindruck ist ganz klar in den letzten Jahren, dass also ein 38 Zentimeter Lenker, ich habe jetzt keine Statistik gemacht, aber der scheint mir sehr, sehr verbreitet zu sein. Und auch die Nachfrage so bei Leuten, die das Rennradfahren ernst nehmen, geht ja eher in Richtung schmaler Lenker. Also mir scheint es eher die Ausnahme inzwischen zu sein, wenn man da bedeutend breiter ist. Aber vielleicht habe ich da auch ein verzerrtes Bild.
Wir müssen ein bisschen unterscheiden. Ne? 40 Zentimeter gemessen außen. Und das ist so ein 38er Lenker in der Regel von einem Hersteller. So, und das ist schon 36er Lenker, sehe ich jetzt an Rädern eher schon selten und werden eigentlich auch selten im Feld gefahren. Ja, ich will es nicht ausschließen. Es gab immer mal welche, die irgendwie auf besonders schmale Lenker setzen. Es gab da auch absurd schmale Konstruktionen, die irgendwie gleich aus dem Verkehr gezogen worden sind. Und die Begründung ist auch hier eben Sicherheitsaspekt. Einmal das abstehende Teil irgendwie im Feld kein Problem werden und sicher auch die Kontrolle übers Rad. Ja, das ist so, ein breiterer Lenker bringt mehr Kontrolle übers Rad.
Ist das so?
Kann man drüber streiten. Ja, das ist so eine ungeschriebene Gesetzmäßigkeit. Also man kennt es halt von Mountainbikes, wenn man da irgendwie Hindernisse, Trails fährt und so, da ist ein breiter Lenker einfach besser. Ja, fühlt sich besser an, man kann es viel besser steuern und sowas. Aber klar, beim Rennrad kann man diese Argumentation in Frage stellen.
Also gibt einige Leute, die sagen so, ne, das Lenken von einem Mountainbike und einem Rennrad, das unterscheidet sich grundsätzlich. Ne? Die sagen, auf einem Rennrad lenke ich eher mit dem Körper, mit Schwerpunktverlagerung. Mhm. Und das ist das eine, also was man einfach hinterfragen kann. Ich kann es jetzt auch gar nicht genau beantworten, aber deswegen frage ich ja zum Beispiel dich. Und das andere, bevor wir dann zum nächsten Punkt gehen, auch noch zu den Lenkern. Ich habe diesen Flair schon angesprochen, ne? Oder diese schrägen Seiten des Lenkers. Das ist meiner Wahrnehmung nach ein ganz klarer Trend in den letzten Jahren. Es gibt inzwischen auch genug Lenker an Rennmaschinen, die genauso kommen mit so einem Flair. Die haben eigentlich inzwischen alle sowas. Ein Hersteller wie Canyon zum Beispiel, die rühmen sich damit, dass ihr Lenker nicht nur breitenverstellbar ist, sondern man auch noch diese Aero-Lenkerseiten da anschrauben kann. Also da wird es als besonders schnell beworben und man kann dann also am Lenker diese Seitenteile tauschen. Wenn diese Regel jetzt so in Kraft tritt und dann natürlich auch eventuell abfärbt auf den Markt an sich, weil da können wir auch noch drüber sprechen, was das für Einflüsse auf den Markt hat, solche Entwicklung, dann stelle ich mir die Frage, wird jetzt dieser Trend zum ausgestellten Lenkerende damit eingebremst? Also wird der überleben? Weil letzten Endes, wenn ich jetzt noch ein ausgestelltes Lenkerende haben will, dann muss ich deutlich über 40 Zentimeter gehen, außen. Und da grüßen wir unseren Freund Lufti, da sind wir dann aerodynamisch nicht mehr so gut am Start.
Ja, er wird zumindest begrenzt. Und das ist, glaube ich, in den Köpfen der UCI-Kommissäre wahrscheinlich auch das Ziel, dass das nicht überhand nimmt und irgendwie Lenker entstehen, wo man jetzt, wenn man in den Bremshebeln fährt, wo ja die meiste Zeit verbracht wird in einem Radrennen, wenn es jetzt nicht gerade im Sprint ist oder man alleine irgendwie vorne im Wind fährt, fahren die meisten Fahrer da oben. Und das war das Ziel dieser Lenker, dass man dort relativ schmal sitzt und weniger Luftwiderstand hat. Was dann aber halt passiert, wenn die Lenker sehr stark ausgestellt sind, dass die Lenker hinten nach links und rechts abstehen vom Rad. Ja, und dass man das begrenzen wollte, damit es gar nicht erst zu solchen Unfällen irgendwie vermehrt kommt. Das könnte im Hinterkopf gewesen sein, ja. Aber klar, das wird dadurch begrenzt. Es wird sicher einige Lenkermodelle geben, die auch im Profifeld gefahren werden oder worden sind, die davon betroffen sind und dann eben nicht mehr gefahren werden dürfen.
Ja, wir werden später noch darüber sprechen, ne? Wie das eben das Bild des Rennrads, wie wir es kennen, beeinflusst immer wieder diese Regeln. Deswegen frage ich dich das auch, weil ich mir das vorstellen kann, weil das gilt ja für andere Dinge, die wir da im Kopf haben, auch noch später dazu. Als nächstes kommt was, da muss man vielleicht, wenn man jetzt so den aktuellen Markt nicht so genau beobachtet, muss man vielleicht am meisten stutzen. Die Innenweite von Gabeln und Rahmen wird begrenzt, soll begrenzt werden. Und zwar Gabeln innen 115 mm und Rahmen, also Hinterbauten 145 mm. Was ist da los? Ich meine, aktuell wären so 28 bis 30, 32 Millimeter Reifen gefahren, 115. Ja. Was passiert da?
Also ich kann da auch nur spekulieren. Es gibt Bahnmaschinen, die auffällig in dieser Hinsicht konstruiert sind, nämlich dass sie extrem weit ausgestellte Gabelscheiden und auch Hinterbauten haben, aus aerodynamischen Gründen. Nämlich, dass die Luft da sozusagen zwischen Vorderrad und Gabel hindurch strömen kann und somit der Luftwiderstand verringert werden kann. Und das sozusagen, das sind dann auch so Gabelscheiden, die sind extrem schmal und lang konstruiert, sodass sie, man könnte sich das vorstellen, dass sie mit den wirbelnden Beinen sowieso eine Außenhaut bilden, ne, und strömungsgünstig sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass da prophylaktisch versucht wird, solche Konstruktionen einfach zu verhindern. Auch dort könnte ich mir Sicherheitsbedenken als Argument vorstellen, dass man eben verhindern will, dass so weit ausgestellte Gabeln irgendwie sich mit anderen Rädern ins Gehege kommen, ja, dass sich da mal ein Schaltwerk verhakt oder eine Bremsscheibe. Das klingt für mich sogar noch logischer, weil eine Bremsscheibe ist prädestiniert dafür, sich dort genau reinzufädeln und dann eben irgendwie eine Kraft auf die Gabel zu bringen, die zum Sturz führen kann.
Ja, und von früheren Diskussionen dieser Art wissen wir ja auch, dass Bremsscheiben Menschenfleisch schneiden in Sturzsituationen. Deswegen wurde ja dann auch irgendwann vorgegeben, dass die Bremsscheibe bitte gerundete Kanten haben möge. Du hast eben das Bahnrad benannt. Mir fallen mindestens zwei Räder ein, die besonders weite Gabeln zum Beispiel haben. Es gibt ein aktuelles BMC und es gibt von Factor einen Prototypen, der ist bei der Dauphiné gefahren, der schon diesem einen Hope-Rad, was du, glaube ich, eben benannt hast, das Bahnrad, was dem schon sehr nahe kommt mit diesen ausstehenden Gabeln. Und meinst du, das ist was, wo man einfach sagt, wir wollen das nicht?
Ja, oder das kann gefährlich werden, sage ich mal, dass eher dieser Spruch kommt. Und ja, das Faktor habe ich auch gesehen. Man kennt es jetzt nur von Fotos. Ich habe mich jetzt irgendwie schwer getan, dort zu beurteilen, ob das da noch reinfällt, vielleicht gerade so, oder ob das schon zu viel ist. Das wird man dann mal sehen, wenn man das Rad vor sich hat, wenn es denn überhaupt noch kommt. Ja.
Okay, da freut man sich bestimmt als Hersteller, wenn man da die letzten Jahre daran gebastelt hat. Weiter geht's noch, vielleicht können wir es ein bisschen beschleunigen. Es soll ein Aero-Helm-Verbot für Straßenrennen geben. Das ist noch nicht genau konkretisiert. Sicherheitsaspekt dabei, also besonders aerodynamische Helme oder waren das dann Zeitfahrhelme, die da gefahren wurden in Straßenrennen?
Ja, Zeitfahrhelme in Straßenrennen, das hat man jetzt so gerade in dieser Saison da mal gesehen. Ich vermute auch da einen Sicherheitsaspekt dahinter. Also Zeitfahrhelme sind in aller Regel vor allem nach guter Aerodynamik konstruiert, was ja in so einem Rennen dann auch Sinn macht, und erfüllen weniger Sicherheitsfunktionen als klassische Straßenhelme. Und da geht es sicher auch darum, dass man das Sichtfeld erhält. Ja, das sind ja oft so Vollvisierhelme, die an den Seiten auch irgendwie so ein bisschen geschlossen sind, dass die Ohren frei bleiben, dass man hört, wenn irgendjemand was ruft oder sowas. Und ja, vor allen Dingen auch, dass die Schutzfunktion gegeben ist von so einem Helm, weil diese Zeitfahrhelme sind oft nur ganz, ganz zarte Schalen mit bisschen Styropor drin. Da sind die klassischen Straßenhelme schon besser geschützt.
Und wahrscheinlich sind sie auch nicht so gut belüftet.
Das kommt auch noch dazu, ja. Ja, auch dahinter kann man Sicherheitsaspekt vermuten, ne, dass man da drunter nicht überhitzt.
Ja, ja. Dann gibt es noch eine letzte Geschichte, die diskutiert wird. Die ist nicht in diesem Regelset drin vom 01.01.2026, was wir bis jetzt besprochen haben, sondern im August 2025 soll so ein Testmonat durchgeführt werden. Und zwar soll die Entfaltung an Rennmaschinen begrenzt werden. Entfaltung heißt also das, was ich als maximale Übersetzung, was so quasi der Abrollumfang des Hinterrades bei einer Kurbelumdrehung ist. Mhm. Ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel, wenn ich das kurz erkläre.
Die Größe des Ganges, ja.
Genau, die Größe des Ganges, die soll begrenzt werden auf 10,46 Meter. Mhm. Darauf ist man gekommen. Weißt du, wie man auf 10,46 Meter gekommen ist?
Es ist halt so, die größte Entfaltung, die mit der ganz klassischen kommerziell erhältlichen Rennübersetzung an Rennrädern zu erreichen ist. Ja,
ja, also 54,11 bei einem Shimano-Antrieb. Genau. Oder also 54,11 kommt ungefähr dahin. Mhm. Wir machen jetzt nicht noch die Diskussion auf, welchen Einfluss die Reifenbreite darauf hat. Mhm. Denn auch da könnte es schwierig werden.
Oder die Kurbellänge.
Nee, das ist ja gleich, die beeinflusst das ja nicht. Aber die Entfaltung
Die Entfaltung nicht, aber im Zusammenspiel mit dem Körper wird dann auch die Kurbellänge.
Aber wenn diese Entfaltung ernst genommen wird als Maß, dann sollte man sehr vorsichtig sein, welche Reifenbreite man montiert. Denn wenn der Reifen zu breit ist, ist man auch schon drüber. Was ist eigentlich ein Rennrad? Sich 11 kriegst du von dem großen Hersteller Shimano, von dem anderen großen Hersteller SRAM kriegst du das aber nicht. Du kannst dich entweder entscheiden für eine Übersetzung von 50-10, weil SRAM hat eine 10er-Ritze, dann bist du aber bei 10,65 Meter und drüber, oder du entscheidest dich für eine Übersetzung von 48-10, dann bist du bei 10,22 und bist du drunter. Mhm. Was sagst du dazu?
Blöd.
Ja.
Ja, ist blöd. Also die, ich sag mal so, klar, die Hersteller wird es irgendwie stören, zumindest. Sie werden das handeln können. Also wenn das jetzt irgendwie ernst gemeint ist und es auch da keine Toleranz gibt, ja, dass man jetzt sagt, naja, gut, die paar Zentimeter und es gibt's ja nur in diesem Setup, diesen Antrieb. Die UCI schreibt ja jetzt nur mal nebenbei gesagt auch vor, dass alle Teile am Fahrrad kommerziell erhältlich sein müssen und keine Prototypen gefahren werden.
Ist ja schon eine ganze Weile so, ja.
Das ist eine ganze Weile so. Aber SRAM wird ja jetzt quasi gezwungen dazu, wenn man da keine Toleranzen zulässt und das streng reglementiert, dass sie Prototypen einführen müssen. Ja, dann brauchen sie 49er Platten, nämlich das, was dazwischen liegt, damit sie keinen Nachteil gegenüber der Konkurrenz haben, den sie mit einem 48er Blatt hätten, weil bestimmte Geschwindigkeiten könnten sie nicht mehr mittreten. Das wird sich handeln lassen. Die Fahrer wird es nicht interessieren, weil die Hersteller kümmern sich schon. SRAM wird spezielle Kettenblätter fräsen, wie sie es in der Vergangenheit eigentlich fast bei jedem Profirennen gemacht haben, um ihre Fahrer individuell zu bedienen. Und ja, dann wird da auch Chancengleichheit bestehen. Aber klar, für den kommerziellen Ruf, ja, man hat irgendwie das Profi-Setup, was gefragt ist, nicht bei sich im Angebot, ist es für so einen Hersteller doof.
Ja, da kommen wir gleich zu, was für die Hersteller bedeutet. Nur ganz kurz die Frage, da soll es auch um Sicherheit gehen bei dieser Entfaltungsbegrenzung. Mhm. Kannst du das kurz erklären?
Ja, ich versuch's mal. Also es geht halt vor allen Dingen darum, die Geschwindigkeiten zu begrenzen, die erreicht werden. Ne? Höhere Geschwindigkeiten, größeres Verletzungspotenzial und so. Ich finde es eine der fragwürdigsten Regeln, muss ich sagen, weil ich nicht glaube, dass diese Gangbegrenzung da irgendwie zu weniger Risikobereitschaft oder sowas führt. Also wenn das irgendwie so eine steile Abfahrt runtergeht und es da um Sieg oder Niederlage geht, dann ist in der Regel nicht die Übersetzung der Begrenzer für die Geschwindigkeit, sondern der Mut des Fahrers. Ja, legt sich flach aufs Fahrrad und dann können die auch Geschwindigkeiten von über 100 erreichen, ohne den Gang zu haben, weil sie einfach bergunter rollen. Im Sprint braucht man diese Gänge eigentlich nicht mehr. Also das sind Gänge, die für einen Sprint eigentlich zu groß sind. Und man fragt sich so, welche Situation hat man da eigentlich im Hinterkopf? Also wo ist jetzt die Situation, dass dieser Gang noch da ist und man deswegen so große Geschwindigkeiten erreicht, dass erhöhtes Unfallpotenzial besteht? Das, glaube ich, ist sehr selten.
Es gibt Stimmen, die sagen, die UCI sollte sich eher um eine bessere Absicherung der Strecken kümmern. Also Gefahrenstellen besser markieren, besser Schutzeinrichtungen da anbringen oder zum Beispiel dafür sorgen, dass keine Autos ins Rennen reinfahren. Was sagst du dazu? Du hast eben kurz, was war das? Ein Lächeln?
Das ist halt so ein bisschen polemisch. Natürlich soll sich die UCI auch darum kümmern, dass nicht Autos ins Rennen reinfahren. Das tun sie nach Kräften. Ja, dass es irgendwo mal schiefgehen kann, das kann bei so einem irrsinnigen Organisationsaufwand durchaus mal passieren. Ich glaube, das sollte man ihnen keinen Vorwurf machen. Sicherere Strecken, ja, auch das ist immer wieder eine Diskussion. Man muss aber auch da sagen, dass sie da einen Balanceakt vollführen müssen mit den Veranstaltern, die spektakuläre Streckenführungen wollen, lieben, weil es Publikumsmagneten sind. Auch das Publikum findet es natürlich spannend und will hingucken, wenn die sich so eine Abfahrt runterstürzen. So, das ist halt das Spektakuläre auch an so einem Rennen. Auch das ist ein Balanceakt, ja. Aber klar, auch das ist eine Aufgabe der UCI, beziehungsweise auch von dieser Sicherheitsorganisation SAFER, von der ich eingangs schon mal gesprochen habe. Ich würde aber nicht sagen, dass sie sich darum nicht kümmern.
Alles, was wir jetzt besprochen haben, betrifft technische Eigenschaften von Produkten. Also sind immer Hersteller involviert. Was bedeutet das für die, auch jetzt mit dem Timing, sage ich mal, was da dahinter steckt? Ne? Also hier Faktor, stellt so ein Rad, stellt es nicht vor, sondern es wird gefahren bei der Dauphiné. Man spricht auch vom Soft Launch. Mhm. So, aber ist ja klar, das haben die nicht mal eben in 2 Wochen gemacht. Was bedeutet das für Hersteller?
Also in diesen Fällen halte ich es für die Hersteller durchaus für verschmerzbar. Es gab schlimmere Beispiele in der Vergangenheit. Mir fällt so ein Giant-Zeitfahrrad ein, das, weiß nicht, so 2011 oder sowas bei der Tour de France präsentiert worden ist, ein wahnsinniger Entwicklungsaufwand dahinter steckte und das quasi vom Start weg disqualifiziert worden ist und völlig umkonstruiert werden musste und so nicht mehr verkauft werden konnte. Das sind sicher deutlich höhere Kosten. Auch Factor ist jetzt hier vielleicht das prominenteste Beispiel, wenn es denn unter diese Regel fällt. Ich sagte vorhin, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das da vielleicht sogar noch durchgeht, weil auch die müssen, also dieses Rad muss ja vorher bei der OCE einen Homologationsprozess durchlaufen. Und es wäre jetzt verwunderlich, wenn sie nicht darauf hingewiesen worden sind. Ja, also ich vermute, dass das irgendwie gerade noch so im Regelwerk liegt. Ich denke, dass die Hersteller auch früher von diesen Regeln wussten als das Publikum, die es dann jetzt irgendwie erst in den letzten Wochen öffentlich gemacht bekommen haben.
Ja, da hast du ganz recht. Also das Factor soll diesen Aufkleber haben, auch dass es genehmigt ist.
Ja.
Trotzdem, was man so liest, sind da einige Hersteller not amused darüber.
Ja.
Werden meistens nicht namentlich genannt, also nicht klar, wer das irgendwie ist. Aber wenn man so auf vertrauenswürdigen Seiten liest, ist das schon eher nicht so schön für die.
Klar, für den einen oder anderen ist es schon auch ein wirtschaftlicher Schaden, sage ich mal. Also wir haben vorhin SRAM angesprochen, die diese Übersetzung gar nicht in ihrem kommerziellen Angebot haben, die dann jetzt irgendwie für, sind ja auch nicht nur die Profis bei der Tour de France, die sie damit ausstatten müssen, sondern sämtliche irgendwie Amateurrennfahrer, weiß ich nicht, die das nutzen könnten. Da ist es schon ein wirtschaftlicher Schaden. Ich kenne auch, weiß von einem Hersteller, der ein Profi-Team sponsert, einen Laufradhersteller, der eine Hinterradfelge hat, die ist 2 Millimeter höher als dieses Reglement jetzt begrenzt so. Das sind Produkte, die wären jetzt erstmal nicht mehr erlaubt und müssen vom Markt genommen werden, müssen neu entwickelt werden und so. Das ist für so einen Hersteller doof, ja. Kritik, muss man aber sagen, gibt es daran immer. Ja. Sie können es dann ja auch irgendwie, man kann es nicht allen recht machen. Kritik werden die Hersteller immer äußern, auch wenn es keinen betrifft, weil die OCE dann immer irgendwie so als Bremse einer technologischen Entwicklung dasteht oder von möglichen zukünftigen technologischen Entwicklungen. Man muss sich als Ingenieur, als Entwickler, als Kreativer an so ein Regelwerk halten, was zunächst mal nervt, ja, klar. Aber wie gesagt, andererseits glaube ich schon, dass so ein Regelwerk durchaus seinen Zweck erfüllt, nämlich dass eine gewisse Chancengleichheit da ist und dass so Fahrer gegen Fahrer kämpfen, so wovon der Radsport so lebt. Also so ein Regelwerk, das sind jetzt hier Details, über die wir hier sprechen, aber das verhindert ja zum Beispiel auch, dass Zeitfahren auf voll verkleideten Liegerädern ausgetragen werden, mit kleineren Rädern, die dann irgendwie nur noch, wo der Körper 20 Zentimeter über dem Boden schwebt. Ne, das steht alles in diesem Regelwerk, wie hat der Rahmen auszusehen, es müssen 2 gleich große Laufräder sein und so weiter, sodass das Ziel, den Sportler da irgendwie noch in den Vordergrund zu stellen, damit durchaus erreicht wird. Weil sonst würde, glaube ich, auch der Radsport ein Stück weit Attraktivität verlieren, weil dann irgendwie für jede Etappe ein speziell angefertigtes anderes Fahrrad hervorgekramt würde. Ne, das
ja, also das finde ich gut, wie du hier so aus der Hüfte die nächste Büchse der Pandora öffnest. Ja. Das große, warum Liegeräder nicht im Rennsport, im UCI-Rennsport eingesetzt werden. Da müssen wir jetzt nicht drauf gehen.
Nee, aber es kann halt auch nicht im Interesse der Hersteller sein, um die Brücke dahin zurückzuschlagen, weil sie wollen ja auch dort Räder präsentieren, die sie verkaufen können.
Das finde ich total nachvollziehbar. Ich finde auch das mit der Chancengleichheit nachvollziehbar. Das hast du ja auch schon ganz am Anfang gesagt. Aber ich habe hier trotzdem den Eindruck, also gerade bei dem Lenker, bei der Lenkerbreite ist es total augenfällig. Das kann man ja nicht Chancengleichheit nennen. Das funktioniert ja nicht.
Deswegen gibt es da auch.
Und wenn wir da über Attraktivität sprechen, dann ist das ja was der Attraktivität entgegenläuft.
Mhm. Ja, ja. Man muss dazu sagen, dass die OCI da auch irgendwie nicht total unbeweglich ist. Ja, es gab mehrere Beispiele, wo sich dann erst im Nachhinein rausgestellt, okay, funktioniert so nicht oder es schließt einige Fahrer aus, wir kriegen hier Probleme und es wird dann wieder angepasst. Es gibt Ausnahmegenehmigungen oder die Regel wird anders gestaltet. Ich finde, dass es jetzt hier so einen starken Gegenwind gibt, gerade bei dieser Lenkerfrage, ist ein Zeichen dafür, dass darüber wahrscheinlich nochmal nachgedacht wird. Ja.
Okay, da bin ich auch gespannt, was da passiert. Also dieses Statement zumindest, in dem Sie genau gesagt haben, wir meinen den Lenker unten und wir meinen den Lenker auch oben und so, das kam erst nach der ersten Welle. Mhm. So, also erst kam das raus mit den Maßen, dann gab es wohl Diskussionen und dann haben sie relativ schnell das klarer gestellt, was da eigentlich gemeint ist. Mit den Helmen haben wir gesagt, das ist alles Stand jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, noch in der Mache, wie man so sagt. Ich will zum Schluss dieses reichhaltigen Themas mit dir noch ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen, so viele wie du magst, denn du hast es ja schon gesagt, es gab historisch da schon ein paar Entscheidungen. Was sind denn so ganz prominente Entscheidungen, wo man sagen könnte, okay, das, was ein Rennrad ist für uns, das ist eigentlich auch sehr beeinflusst von dem, was die UCI im Rennsport zulässt. Mhm. Also Liegerad hast du schon gesagt.
Ja.
Das
ja,
ist
ja
ganz, ganz bekannt, berühmt.
Ja, darin so kulminieren quasi viele Regeln, ja. Also ich glaube auch die prominenteste oder die, die das Rennrad mit am meisten beeinflusst hat, ist die der Rahmenform. Es ist vorgegeben, welche Rohre ein Rahmen haben muss und wo die sitzen müssen. Auch das ist immer wieder angepasst worden und vor gar nicht allzu langer Zeit einmal wieder, so dass auch die UCI sich ja schon irgendwie dieser Kritik ausgesetzt sieht, naja, ihr verhindert hier irgendwie technische Entwicklungen. Und gerade so mit dieser Aerodynamikwelle, so das Räder mal aerodynamischer geworden, hat auch die UCI das Regelwerk angepasst. Sonst würden alle noch so auf Stahlrahmendurchmesserrohren fahren mit ganz fest vorgegebenen Winkeln. Auch da bewegt man sich. Eine, die nicht so viele auf dem Schirm haben, aber wo ich finde, das ist schon echt mit maßgeblich, ist die Vorschrift, dass ein Rennrad zwei gleich große Laufräder haben muss. Also wenn sich Leute an die 70er und 80er Jahre erinnern, dann wird Ihnen in den Sinn kommen, dass bei den Zeitfahren oft Zeitfahrräder gefahren worden sind, die ein kleineres Vorderrad hatten, damit der Körper vorne weiter runterkommt und die Fahrer aerodynamischer sitzen können. Und auch damit das nicht absurd, auch da ein Sicherheitsaspekt, ja, wenn die immer kleiner werden, lassen die sich immer wackeliger steuern und so. Irgendwann haben die gesagt, nee, zwei gleich große Räder, so, das ist jetzt auch dann. Ich habe auch die Vermutung, dass sie da auch so ein bisschen immer den Endverbraucher im Blick haben. Was ist denn noch praktikabel? Ja, damit das auch irgendwie so ein bisschen deckungsgleich ist, damit dieser Sport oder diese Sportgeräte einfach nicht so gefährlich und so schwierig handelbar werden. Weil auch die UCI hat ein Interesse, dass sich Menschen für diesen Sport begeistern und dass die Hürde nicht immer höher wird. Daher auch diese Regeln, alles was dort gefahren wird, muss kommerziell im Laden erhältlich sein, man muss sich das kaufen dürfen und sollte sich einfach bedienen und einfach steuern lassen. Ja, auch das dürfte eine Rolle spielen bei solchen Regeln.
Ja, die Sache mit der Rahmenform, da gab es auch so ein, ich kann es jetzt nicht genau datieren, aber in den 90er Jahren gab es ja schon ein wildes Wachstum unterschiedlicher futuristischer Rahmenform, als man das vielleicht auch irgendwie noch cool fand, dass ein Rennrad futuristisch ist. Und dann kam so, ich sag mal, ein bisschen die konservative Einschränkung. Nee, das hat so auszusehen wie ein Rennrad. Mhm. Und diese Form gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es sie wieder so ein bisschen, aber wir haben ja eben gehört, das kann sich immer ein bisschen ändern. Was auch mir als erstes einfällt bei UCI-Regularien sind die 6,8 Kilo, die Gewichtsbeschränkung. Mhm. Die hat ja, auch eine Geschichte.
Die hat auch eine Geschichte, ja. Wo fängt man da an? Ja, also die technische Entwicklung ging irgendwann so weit, dass die 6,8 Kilo locker unterboten werden konnten. Oder anders. Fangen wir mal an, wie diese Regel überhaupt entstanden ist. Also die, es konnten dank Carbonzeitalter und entsprechenden Komponenten Räder gebaut werden, die leichter sind. Und da hat die UCI eben auch gesagt, naja, wenn die Räder mal leichter werden, werden die Materialien immer empfindlicher, die Wandstärken immer dünner und man hat ein Mindestgewicht für Räder eingeführt. Auch das war immer strittig, weil ja auch nirgendwo geschrieben steht und erst recht nicht kontrolliert werden kann, wie kommt denn dieses Mindestgewicht zustande? Ja, also es wurde dann so absurd, dass man deutlich leichtere Räder kaufen konnte mit 4,8 oder sowas, die auch im Profifeld gefahren worden sind, wo dann man dann aber Zusatzgewichte dran geklebt hat, damit sie an der Waage bei der UCI das Mindestgewicht erfüllen. Das war schon immer absurd und stand immer in der Diskussion. Diese Diskussion ist zwischenzeitlich mal wieder obsolet, weil mit Einführung der Scheibenbremse und elektrischen Schaltungen die Räder schlagartig schwerer geworden sind und an diese Grenze gar nicht mehr rankamen. Oder ja, man kommt jetzt so langsam wieder hin, aber es ist im Moment eigentlich kein Thema. Ja, die Räder sind sicherer geworden. Ob das jetzt an dem UCI-Reglement liegt, das bezweifeln viele.
Ich habe generell so den Eindruck, das sind so wie, ich weiß nicht, ob es das richtige Bild ist, kommunizierende Röhren. Also es wird eine Regel aufgestellt, dann wird konstruiert, dann wird gemacht, dann guckt man sich das an in der Kommission bei der UCI, wie auch immer das passiert. Das wäre mal interessant mitzubekommen, was da so der Prozess ist und wie das dann am Ende festgelegt wird. Und dann sagt man so, nee, jetzt hier nicht und Lenker bitte so und so. Wir haben es ja zum Beispiel auch in den letzten Jahren mit einer Veränderung von Sitzpositionen zu tun. Ja, also man sitzt weiter vorn, der Oberkörper wird eigentlich ums Tretlager rum, so weiter nach vorne rotiert. Steilere Sitzwinkel. Und es gibt ja auch eine Regel zum Beispiel, wie weit die Sattelnase hinterm Tretlager sein muss. Und ich habe das zumindest mal als These gelesen, dass das Aufkommen dieser kurzen Sättel, was wir seit ein paar Jahren haben, auch was damit zu tun hat. Also, dass das nicht mal unbedingt nur was Funktionales sein muss, was einem dann versprochen wird, sondern dass es einfach darum geht, okay, die UCI-Regel sagt so und so viel Millimeter hinterm Tretlager. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau, welcher Wert es ist.
Ich glaube 50 Millimeter oder 45.
Irgendwie so in dem Bereich. Ne? Und ja. dann halt die Idee, okay, machen wir halt einen Sattel kürzer. Ist immer noch so weit dahinter. Ist das so ein Ping-Pong?
Das ist in der Tat ein Ping-Pong, ja. Also vorneweg ist, du hast es ein bisschen platt gesagt, dass die da so isoliert sich so ihre Dinge ausdenken.
Ich weiß es nicht, wie es passiert.
Nee, das ist nicht so. Also erstmal ist dann irgendwas ist immer erstmal vorgeschaltet. Ja? Man erkennt ein Problem, ja, das irgendwie den Radsport in Verruf bringen könnte oder ein schlechtes Licht auf den Radsport werfen könnte. Weil das ist so die oberste Prämisse der UCI, den Radsport möglichst im guten Licht erscheinen lassen und ne, sportlichen Wert erhalten und Nachwuchs fördern und so weiter. Das steht ganz oben in ihrem Regelwerk. Und dann kommt irgendwie, entweder es gibt ein Sicherheitsproblem oder es besteht irgendwie die Gefahr, wie wir es vorhin hatten, dass irgendwie so eine Materialschlacht entsteht und gar nicht mehr der Fahrer im Vordergrund steht und so, was alles dann irgendwie Schaden verursachen könnte. Und dann fängt man an, wie könnte man das verhindern, dass sowas erst passiert, prophylaktisch, oder wenn was passiert ist, dass wir das in Zukunft verhindern. Und dann machen die das aber nicht alleine. Es gibt da Arbeitskreise, da sind auch Herstellervertreter drin, da sind auch Teamvertreter drin, da sind Vertreter drin von diesen Sicherheitskommissionen und so. Natürlich kann da nicht jeder drin sitzen. Es wird Hersteller und Teams geben, die werden davon überrascht sein. Aber die kommunizieren schon, ja, auch mit den Interessensgruppen, die davon betroffen sein werden. Und dann fängt man an, wie könnten wir dem denn entgegenwirken? Und wie könnten wir da eine Regel aufstellen, die sowas in Zukunft verhindert oder sowas begrenzt und so weiter? Und jetzt habe ich so ein bisschen deine eigentliche Frage vergessen.
Ja, das ist so ein Ping-Pong. Ja, also ich finde es so einen interessanten Widerspruch, ja, auch, um das jetzt mal noch zu erweitern und dich, es tut mir leid, ein bisschen weiter zu verwirren. So haben wir auf der einen Seite im Rennradsport ja auch den Ruf, dass es sehr, sehr konservativ ist. Ne? So die konservative Ecke des Radsports. Ein Rad muss so und so aussehen und früher weiße Socken und dies und das. Wobei weiße Socken sind längst wieder da. Aber bei der Höhe ist anders. Egal, ich schweife ab. So, einerseits das und auf der anderen Seite dann so futuristische Sachen, also weiß nicht, Zeitfahrräder 90er Jahre und so. Oder jetzt dieses Hauptbahnrad, was wir beide angesprochen haben. So, das ist schon sehr ein großes Spektrum.
Das ist ein großes Spektrum.
Und eigentlich immer beschwert sich jemand. Ja, entweder die Traditionalisten oder die fortschrittlich sich wähnenden.
Ja. Also es hat schon was damit zu tun, dass die UCI einerseits versucht, dieses Materialding so ein bisschen zu begrenzen. Aber trotzdem Material in diesem Sport eine sehr große Rolle spielt. Ja, also wenn zwei Fahrer am gleichen Tag gleich stark sind und so weiter, dann entscheidet das Material, welches Rad ist leichter, welches aerodynamischer. Sodass ein Hersteller, der ja dann auch profitiert, wenn er als erstes über die Ziellinie fährt, immer versuchen wird, dieses Regelwerk maximal auszunutzen oder vielleicht sogar auszutricksen. Diese Fälle gab es immer wieder. Ja, Beispiel Lenker, das war vorher nicht so reglementiert. Irgendwann kam mal ein Fahrer auf die Idee, ich verbaue mir einen Lenker, der ja so oben nur 22 cm schmal. Damit hat er einen riesen aerodynamischen Vorteil. Das kann jeder sehen, kann man auch ausrechnen. Und um solche Entwicklungen, weil man dann hat die UCI gesagt, naja, wenn sich da ein unerfahrener Mensch draufsetzt oder wenn das ja Schule macht, irgendwie im Amateurrennen und so, das gibt Kraut und Rüben, die fliegen alle auf die Klappe. Damit haben sie ja ein Stück weit auch recht. So, und dann versucht man irgendwie immer so diese Balance, einerseits auch eine Entwicklung nicht zu verhindern, weil auch der Radsport lebt von dieser ständigen technischen Weiterentwicklung. Auch das ist ein Teil dieser Faszination an diesem Sport. sie brauchen auch die Hersteller. Ja, da steckt wahnsinnig viel Geld in dieser Maschinerie, wovon ein großer Teil von dieser Industrie kommt. Auch da müssen Interessen gewahrt werden und so. Und somit hast du, ja, mit diesem Ping-Pong-Spiel schon nicht so Unrecht. Ja. Und auch wenn da ein großer Teil der Hersteller mit einer guten Argumentation gegen so eine Regel vorgeht, dann wird sich die UCI auch bewegen müssen.
Ja, ich will mich jetzt nicht mit dir im Kreis drehen um dieses Thema. Ich habe auch gelesen, dass Leute, die in dieser Kommission, also Hersteller, die in der damit dabei waren, die auch gehört wurden, dann auch gesagt haben, na gut, so mal unterm Strich, wir haben das da zwar gesagt, aber es scheint uns jetzt nicht so, als wäre das irgendwie berücksichtigt worden. Mhm. Und wenn du sagst, es geht der UCI vor allem um die Attraktivität des Radsports, dann ja.
So, es ist zumindest kommuniziert, ja. Das ist eine der Hauptaufgaben dieser Organisation.
Ja. Und dann wäre es doch vielleicht auch was in Richtung Attraktivität, wenn man das Fenster für die Menschen, die man da vor Augen hat oder die man da ranführen kann, wenn man das vielleicht ein bisschen breiter macht so und das in die Überlegung mit einbezieht. Das wäre ja vielleicht was. Weil, also mir gehen diese 14 von 18 Fahrerinnen da aus dem Team nicht aus dem Kopf. Und
ja. Wie gesagt, ja, eine Regel, die sicher die meisten fragwürdig finden, ich auch. Und ich habe die Vermutung, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Da sind wir gespannt. Ich danke dir erstmal dafür, dass wir hier so lange über diese Regeln, über sowas Spannendes, also ich finde es wirklich spannend, sprechen konnten. Und ja, am Ende hat das nämlich schon Einfluss darauf, was wir denken, wenn wir sagen Rennrad.
Absolut, ja.
Danke dir, Jens.
Gerne.
Das also zu den konkreten Änderungen im Regelwerk und auch zum historischen Einfluss der UCI auf unsere Vorstellung eines Rennrads. Und na klar, überall dort, wo man keine UCI-Regularien einhalten muss, sind diese Regeln erstmal egal, aber sie haben eben trotzdem Auswirkungen, denn sie prägen die Eigenschaften von Rennrädern im Rennsport mit oder bestimmen diese auch sehr deutlich, wie wir das hier in ein paar Beispielen angesprochen haben. Ich bin in der Zwischenzeit noch auf einen Artikel vom Escape Collective gestoßen, in dem Ronan McLaughlin sich 50 Räder am Start der diesjährigen Tour de France angeschaut hat und genau keines von deren Cockpits erfüllt die angekündigten Regeln. McLaughlin sagt aber auch, dass keines dieser Räder ihm unsicher vorgekommen wäre. Wir kennen diese schmalen und langen Cockpits ja auch schon seit einer ganzen Weile. Und ja, er kommt da zu einem ziemlich klaren Urteil und sagt, dass es ein Fundamental Shift ist, also eine grundlegende Änderung, die so gut wie alle Leute betreffen wird. Ich glaube, es braucht auch nicht viel, um vorauszusagen, wenn 50 Räder bei der Herren-Tour de France betroffen sind, also 50 von 50, 100%, dann ist das wahrscheinlich bei der Frauen-Tour de France ebenso. Und ja, McLaughlin sagt, das geht so ein bisschen am Real-World-Rider-Setup vorbei, also an dem, was wirklich gefahren wird. Biomechanische Prinzipien werden da missachtet. Und das ist eine Lösung für ein Problem, das vielleicht gar nicht existiert. Beeindruckend fand ich noch den Satz: If the UCI truly wants to make racing safer, this isn't the way to do it. And if it pushes ahead regardless, it's not just lever spacing that will be under strain. It's the credibility of the rulebook itself. Also, wenn es der UCI um Sicherheit geht, dann wird man das gerade, was diese Lenkerbreite anbelangt, nicht darüber hinbekommen und man wird sich wohl eher selbst beschädigen, beziehungsweise dieses Regelwerk, dieses Regelbuch, wenn man bei dieser Regelung bleibt. Ich bin also gespannt, ob sich wie von Jens auch so ein bisschen vorausgesagt, dass das relativ wahrscheinlich ist, noch etwas an diesen Regeln ändern wird und ich muss sagen, ich persönlich hoffe es. Zum Abschluss dieser Ausgabe unseres Podcasts möchte ich aber nochmal auf unsere Hörerinnen und Hörer zurückkommen, denn ich bekomme immer wieder mit welcher Begeisterung ihr euch dem Fahrrad widmet und welche positive Rolle es in eurem Leben spielen kann. Und ich finde das aus mehreren Gründen total gut. Erstmal fühle ich mich dann nicht so allein und ich weiß ja genau, dass ich das nicht bin. Ich finde es auch total sinnvoll und angebracht, einer Maschine mit einem derartigen Potenzial für gute Erlebnisse zu huldigen. Und ich bin auch darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die sich auf ganz verschiedene Arten hingebungsvoll mit dem Rad beschäftigen. Ich möchte gute Fahrräder fahren, ich möchte, dass möglichst viele Menschen Fahrrad fahren und ich möchte, dass es Menschen gibt, die sich richtig gut mit Fahrrädern auskennen und die dafür sorgen, dass kranke Fahrräder wieder heil werden und möglichst viel ihres Potenzials entfalten können. Und manchmal brauche ich eben einfach deren Hilfe. Oder vielleicht ist gar nicht manchmal, sondern ich stehe ziemlich oft in der Werkstatt. Also, ich spreche von Mechanikerinnen und Mechanikern und in Hall in Tirol ist diese super wichtige Gruppe wieder um einen Menschen reicher geworden. Nora aus Hall in Tirol hat ihre Lehre zur Fahrradmechanikerin kürzlich mit Auszeichnung abgeschlossen und das gesamte Team hinter diesem Fahrradpodcast sagt: Herzlichen Glückwunsch, maximalen Respekt und vor allem viel Freude beim Ausüben dieses schönen Berufs, Nora. Viel Freude beim Herstellen dieses Podcasts haben wir hier bei Detektor FM. Und auch wenn die Räume gerade etwas leer sind oder lichter, es haben mitgearbeitet an dieser Ausgabe Tim Schmutzler und Benjamin Zerdani im Schnitt. Und ich sage vielen Dank. Und ihr erreicht uns unter antritt@detektor.fm, auf Mastodon und auf Instagram. Und in einer Woche, am 18.07., ist es wieder soweit und die nächste Ausgabe dieses Podcasts erscheint. Ich empfehle hiermit nochmal den Sommertriathlon aus Tourschauen, Radfahren und Schwimmen. Und egal, ob ihr euch dran haltet oder mit welcher Lenkerbreite ihr unterwegs seid, ich wünsche euch auf jeden Fall gute Fahrt. Bis bald.